In den vergangenen Jahrhunderten wurde der eurasische Luchs wegen seines begehrten Fells und als Räuber von Schafen, Ziegen und anderen Nutztieren und als Konkurrent für Jäger gnadenlos gejagt. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war er aus weiten Teilen Mittel- und Südeuropas verschwunden. Rückzugsgebiete fand er in abgelegenen Regionen der großen Gebirgszüge, wie den Pyrenäen, Alpen oder Karpaten. Der WWF arbeitet seit vielen Jahren an der Rückkehr des Luchses nach Deutschland. Um die Aufmerksamkeit auf die anmutige Wildkatze in deutschen Wäldern zu bringen, haben wir den Tag des Luchses eingeführt und der steht nun vor der Tür. In diesem Zusammenhang spreche ich heute mit Luchsbotschafterin Cassandra Steen und Artenschützer Moritz Klose. Warum wir keine Angst vor den scheuen Raubkatzen haben müssen und welche Herausforderungen man beim Auswildern des Luchses so hat, das erfahrt ihr jetzt. Ja, und genau dafür sitze ich jetzt im Studio mit Moritz Klose und Cassandra Steen, denn die beiden haben eine besondere Beziehung zum Luchs. Auf der einen Seite ist da Cassandra, die ist offizielle Luchsbotschafterin des WWFs. Cassandra, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird man Luchsbotschafterin? Und wie bist du auf den Luchs gekommen?
Wie bin ich auf den Luchs gekommen? Also es ist tatsächlich so, dass mich die Natur schon immer interessiert hat. Das ist von Hause aus ganz selbstverständlich. Und Tiere, die sehr vom Aussterben bedroht beziehungsweise gar nicht mehr in ihrem eigentlichen Habitat existieren. Dafür habe ich mich schon immer interessiert und anstatt sich darüber Sorgen zu machen oder Gedanken darüber zu machen, auch wenn es gerechtfertigt ist, was auf der anderen Seite der Welt passiert, ist es ja dann doch auch immer interessant zu wissen, was kann man denn hier ändern oder korrigieren, ist vielleicht das richtige Wort. Und da geht es unter anderem natürlich um den Bären, den Wolf. Das wurde ja dann auch ein bisschen mehr thematisiert, haben wir auch einiges mitbekommen. Aber der Luchs gehört nun mal auch dazu. Und ich meine, das ist nämlich jetzt schon eine Weile her, dass ich vom WWF auch angefragt wurde, beziehungsweise interviewt, ob ich da denn auch überhaupt genug Ahnung habe. Ich hatte insgesamt beim WWF angefragt, ob ich da einfach mitmachen kann. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich jetzt Botschafterin sein darf vom Luchs.
Sehr gut. Du beeindruckst auch regelmäßig mit deiner Stimme, denn du bist eine wahnsinnig talentierte Sängerin und Musikerin und erhebst diese Stimme aber eben auch häufig gegen Tierquälerei und für den Artenschutz. Und deswegen ist das natürlich auch ein wunderschönes Match zwischen dem WWF und dir. Jetzt startest du eine ziemlich außergewöhnliche Aktion, weil du schreibst gerade auch an einem Song für den Luchs. Während wir sprechen, sitzt du gerade im Studio und arbeitest daran. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Song zu schreiben und was erhoffst du dir damit zu bewirken?
Das stimmt. Ich hatte es, verrückterweise angeboten. Das ist aber dann auch wirklich immer so, man überlegt sich im Nachhinein so, oh Gott, wie thematisieren wir das? Man will natürlich auch nicht mit erhobenem Zeigefinger oder hier als, ich sage jetzt mal, Klugscheißer darüber kommen. Man möchte das Thema ja interessant halten und eigentlich die Ohren und Herzen der Menschen dafür öffnen, ohne dass man jetzt sagt, hier, ihr müsst jetzt euer eigenes Leben vergessen, sondern auch hier das ein bisschen anders näher ranzubringen. Und bei mir ist es natürlich am besten, das über die Musik zu tun. Also gucke ich mir das jetzt noch von ein paar Kollegen ab. Es gibt ja Earth Song, ob man das dann so dramatisch macht oder ob man eher ein bisschen was Lustiges daraus macht. Einfach um diesen Zugang nochmal anders zu ermöglichen, dass man diese Tiere zumindest insofern respektiert, dass die hier überleben dürfen.
Und du selber, bist du eher Hunde- oder Katzenmensch, wenn es jetzt um Haustiere geht, sage ich mal? Wie ist da deine Beziehung? Ist der Luchs auch da passend für dich?
Ja, wir haben eigentlich immer beides. Also Hund und Katze. Da wird nicht, da gibt es kein Oder. Das ist immer und.
Okay. Manchmal gibt es ja so Leute, manchmal haben die ja Präferenzen oder sowas in der Richtung.
Ich weiß, das war von uns von Haus aus nie ein Thema. Also da hat jedes Lebewesen ein Recht zu leben. Das wird respektiert und ich habe damals eine Katze mit nach Hause gebracht und das war dann einfach. War dann der Chef, auch unter den Hunden.
Sehr schön, okay. Ja, und wir haben ebenfalls Moritz Klose im Studio. Moritz, du warst auch schon mal beim Überleben-Podcast mit dabei. Damals haben wir über Bären geredet und heute geht es eben an die Wildkatzen, an die Luchse. Also, wenn ich jetzt unterwegs bin in den Wäldern Deutschlands und mir das anschaue, ich habe selten einen Luchs gesehen. Du sagst aber, es gibt Luchse in Deutschland wieder. Wie lange gab es die jetzt nicht mehr hier und warum werden die wieder in die Wildnis eingeführt?
Es gibt eine ganze Menge von Luchsen. Es gibt, 130 Luchse so ungefähr in den deutschen Mittelgebirgen. Und ganz lange waren die aber ausgestorben bei uns hierzulande, weil sie durch den Menschen verfolgt wurden und abgeschossen wurden. Und dann hat sich ein Umdenken eingestellt und man hat gesagt, hey, dieser Katze, die hat einen Platz in unseren Wäldern, in unseren heimischen Wäldern und wir wollen sie zurückbringen. Und deswegen hat man in den 70er, 80er Jahren wieder Ansiedlungsprojekte gestartet. Und in Deutschland gab es die ersten Luchse dann im Bayerischen Wald. Später gab es dann auch ein Wiederansiedlungsprojekt im Harz. Und jetzt seit einigen Jahren gibt es ein Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald. Und da engagiert sich auch der WWF, da sind wir mit dabei und haben jetzt schon 20 Luchse aus der Slowakei, wo die nie ausgestorben waren, nämlich, und aus der Schweiz zurück nach Deutschland in den Pfälzerwald gebracht. Und insofern bin ich total gespannt, dass wir den Luchs heute mal nicht nur von der Naturschutzseite betrachten, sondern auch eine Verbindung zur Musik herstellen.
Sehr schön. Was macht denn der WWF genau für den Luchs? Also was ist das für eine Arbeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Womit bist du beschäftigt?
Der WWF unterstützt zum einen wieder Ansiedlungsprojekte vom Luchs und unterstützt die Arbeit vor Ort mit Menschen, die mit dem Luchs leben. Das heißt, ganz konkret sind wir im Pfälzerwald seit vielen Jahren dabei, Luchse wieder anzusiedeln. Die werden aus der Schweiz und aus den Karpaten lebend eingefangen und dann im Pfälzerwald wieder freigelassen.
Das stelle ich mir total schwierig vor, überhaupt so ein wildes Tier artgerecht, sage ich mal, einzufangen und wieder in die Wildnis einzuführen. Wie läuft das ab? Also wie geht dann in die Slowakei und sagt, ah, guck mal, da sind die Luchse, jetzt bringen wir sie mit dem Flugzeug nach Hause. Handgepäck ist ein bisschen schwierig. Also wie läuft das ab? Kannst du vielleicht ein bisschen erläutern, wie genau das funktioniert und worauf ihr achten müsst?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, Luchse einzufangen und so ein Wiederansiedlungsprojekt zu gestalten. Du sagst es. Man muss ja erstmal wissen, wo sind die Luchse? Ich habe noch nie einen Luchs in Deutschland oder sonst wo in freier Wildbahn gesehen. Das sind unglaublich heimliche Tiere. Und das heißt, um die Tiere zu fangen, muss man erstmal wissen, wo sind sie überhaupt? Dafür bedienen sich die Kollegen in der Schweiz und in der Slowakei vor allen Dingen Fotofallen. Das heißt, man guckt, wo sind Wege, wo Luchse lang laufen müssen, und dann stellt man da Fotofallen auf. Und wenn man den Luchs da nachgewiesen hat und weiß, er läuft da immer wieder lang, dann kann man irgendwann eine große Kastenfalle aufstellen und ihn noch versuchen, mit irgendwelchen Lockstoffen anzulocken. Und dann hofft man, dass der Luchs in diese Kastenfalle geht. Die ist natürlich überwacht mit einer Kamera und die Kollegen vor Ort bekommen dann direkt eine SMS auf ihr Handy, sodass sie innerhalb von einer halben Stunde dorthin fahren können. Und dann gucken sie sich den Luchs an, untersuchen den schnell und wenn das alles passt, dann wird er in ein Gehege gebracht, ist dann erstmal in Quarantäne, wird genauer untersucht. Und dann wird er irgendwann im Auto in den Pfälzerwald gebracht. Und dort angekommen müssen die Luchse nochmal in Quarantäne. Sie werden nochmal untersucht. Sie bekommen ein GPS-Halsband um. Denn wir wollen ja auch wissen, wo halten sich die Luchse auf? Wie groß sind ihre Streifgebiete? Wie groß ist ihr Lebensraum? Und dann werden sie letztendlich freigelassen. Das geht dann auch ganz fix. Man macht die Kiste auf und 10 Sekunden und schon ist der Luchs davon und in die Wälder gehuscht. Also wirklich ein heimlicher Zeitgenosse.
Und woran liegt das? Warum braucht der Luchs überhaupt unseren Schutz? Also warum müssen wir als Menschen da eingreifen und gerade in Deutschland da eingreifen?
Ja, der Luchs breitet sich nicht so schnell aus, wie das zum Beispiel beim Wolf der Fall ist. Man hört ja viel vom Wolf. Der Wolf ist in vielen Bundesländern in Deutschland wieder zu Hause. Aber der Luchs breitet sich viel langsamer aus. Der ist viel mehr auf geschlossene, naturnahe Waldgebiete angewiesen. Und das heißt, es gibt so einige Inselvorkommen, also wie im Harz, im Pfälzerwald, im Bayerischen Wald. Und zwischen diesen Vorkommen gibt es nicht so richtig Austausch, weil die Luchse nicht so weit wandern. Und weil eben viele Gefahren auf die jungen Luchse warten. Das ist zum einen die normale, natürliche Sterblichkeit durch Krankheiten, durch mangelnde Ernährung, aber auch der Verkehr, der Straßenverkehr und eben auch illegale Tötungen. Viele Luchse werden tatsächlich in Deutschland abgeschossen.
Ja, Luchse haben einige Herausforderungen, sage ich mal, die ihnen begegnen, vor allem in einem Zeitalter, was so extrem von Menschen geprägt ist. Ja, wir sind überall, haben wir unsere Straßen, Wege und sonst was gebaut. Also du hast es gerade schon mal angesprochen, Infrastruktur ist ein Problem. Aber ich stelle mir das auch gar nicht mal so einfach vor, den Rückhalt der Bevölkerung zu bekommen, weil es geht ja um wilde Tiere. Ist euch das auch schon mal irgendwie aufgefallen, dass Leute eventuell Angst davor haben, dass dieses Tier wieder zurück in die Wildnis kommt? Und wie geht man damit am besten um?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, die Leute vor Ort wirklich mitzunehmen. Also vor allen Dingen die, die es auch tatsächlich betrifft. Man muss natürlich die Konflikte auch ansprechen und Lösungen anbieten. Also zum Beispiel die Schäfer oder Ziegenhalter. Es kann natürlich mal sein, dass ein Luchs eine Ziege reißt oder ein Schaf. Das ist bei Weitem nicht so häufig der Fall beim Luchs, wie das beim Wolf ist. Aber natürlich muss man mit den Leuten vor Ort reden, mit den Weidetierhaltern und ihnen Möglichkeiten anbieten, wie sie ihre Tiere schützen können. Und das andere ist, dass es auch viele Jäger gibt, die sich natürlich fragen, was macht der Luchs jetzt hier? Brauchen wir den? Frisst der nicht meine Rehe? Und das sind auch Ängste, die darf man nicht einfach wegreden, sondern idealerweise versucht man irgendwie in einen Dialog zu kommen. Man muss natürlich nicht immer der gleichen Meinung sein, aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass man wirklich vor Ort unterwegs ist und mit den Menschen in Dialog tritt.
Ja, da gibt es einfach verschiedene Dinge, die man beachten muss. Ob das jetzt die Tiere sind, die dann vielleicht eher mal gefährdet wären, wenn das jetzt Lämmer sind oder Schafe, die gerissen werden könnten, weil es einfachere Beute ist, dass man da den Landwirten entgegenkommt und da auch nach Lösungen sucht. Aber grundsätzlich ist der Luchs für den Menschen völlig ungefährlich. Und das gilt halt dann für uns zu kommunizieren.
Ja, das sind, glaube ich, auch wunderschöne Tiere, wenn man dann mal vor denen steht, wenn man das Glück hat, die überhaupt mal in der freien Wildbahn zu sehen. Ja, das ist ja auch irgendwie das Schöne daran an solchen Projekten, ja, dass wir diese Tiere wieder in die Wildbahn bekommen, weil Deutschland leider ansonsten ja wirklich viele Wildtiere gar nicht mehr zu Gesicht bekommt selber.
Ja, was ja schade ist. Also man setzt sich immer für den Rest der Welt ein, dass da die ganzen Wildtiere überleben dürfen und selber vor der eigenen Haustür dürfen die nicht mal mehr nach Hause kommen in die eigenen Wälder. Ich denke, das ist eine weltweite Verantwortung und auch eine Aufgabe, der wir alle nachkommen sollten. Also dieses Recht haben wir dann schon auch.
Ich würde ganz gerne ein bisschen was zu deinem kreativen und Songwriting-Prozess so ein bisschen nachfragen. Ich meine, wenn du jetzt selber ein Lied schreibst, was jetzt verbunden ist mit der Natur und der Umwelt, hast du da ein anderes Gefühl, als wenn es jetzt, sage ich mal, um Mitmenschen geht oder andere Themen? Also inwiefern fühlt sich das vielleicht anders an, wenn du ein Lied über die Natur und die Umwelt schreibst?
Es fühlt sich gar nicht anders an, interessanterweise, weil die Frage immer die ist, wie bringe ich diese Thematik des Verständnisses an den Menschen ran, ohne mit erhobenen Zeigefinger dazustehen oder das auch über die Musik so gefühlt rüberzubringen, ohne das auch zu sehr überzudramatisieren. Das kann man natürlich alles auch über die Musik. Ich will da aber auch nicht zu sehr auf die Emotionen anspielen, dass man das dann überbewertet. Das soll einfach im richtigen Rahmen respektiert werden oder wahrgenommen werden, dass man einfach versteht, okay, wir sind nicht alleine hier. Das ist auch sehr schön, dass wir das nicht sind. Das ist für das Ökosystem ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Tiere wieder einsiedeln dürfen und einfach auch schon immer eigentlich ein Bestandteil von der europäischen Natur waren und auch der deutschen. Also das haben wir jetzt einfach hinbekommen, dass sie ausgerottet waren. Und deswegen sollten wir es auch wieder hinbekommen, dass sie wieder her dürfen.
Ja, deswegen freue ich mich auch total, dass Cassandra Luchsbotschafterin ist und jetzt den Song für den Luchs macht, weil ist ja heute schon ein paar Mal angeklungen. Ich finde es total wichtig, die Menschen abzuholen und den Menschen auf so einer emotionalen Ebene auch zu begegnen. Ich meine, wir als Naturschützer können viel davon erzählen, was braucht der Luchs und welche Gefährdung hat der. Aber erreichen wir damit wirklich die Menschen? Ich weiß es nicht. Deswegen freue ich mich eben über diese Zusammenarbeit mit Cassandra und bin total gespannt, wie das weitergeht und was bei dem Song so rauskommt.
Ja, wir haben uns auch ein bisschen vorher mal erkundigt und herausgefunden, dass ein spanischer oder ich glaube katalanischer sogar, wenn ich es genau ausdrücken darf, Flamenco-Rock-Musiker namens Kiko Veneno, der hat schon mal einen Song geschrieben, Lince Damon, der handelt über den iberischen Luchs. Das ist wohl eine sehr tragische Geschichte. Ein Luchs, der wird am Ende überfahren. Tatsächlich eine dramatische Geschichte des iberischen Luchses. Sag mal, Moritz, was gibt's eigentlich ansonsten für Luchsarten, beziehungsweise was ist die Luchsart, die hier jetzt in Deutschland gerade angesiedelt wird?
Es gibt 4 Luchsarten weltweit. Der iberische Luchs, von dem du sprachst, ist der kleinste von ihnen. Und der ernährt sich ausschließlich von Kaninchen. Stand kurz vorm Aussterben. Also den gibt es auf der iberischen Halbinsel, in Portugal und Spanien. Und was du gerade erzählst von dem Song, ich habe mal kurz reingehört, ich finde den ganz cool. Ich spreche zwar kein Spanisch und mir ist die dramatische Geschichte, insofern hat sich mir nicht erschlossen, aber dass er dann ein Ende auf der Straße findet, ist exemplarisch dafür, was tatsächlich dem Pardell-Luchs oder dem iberischen Luchs drohte oder welches Schicksal ihm droht. Und zwar die Zerschneidung der Landschaft, ganz klar. Es gibt immer mehr Straßen, immer mehr Siedlungen in dem Gebiet, wo der Luchs dort lebt. Und es gab auch mal eine Seuche unter den Kaninchen, weshalb der Luchs dort also seiner Lebensgrundlage beraubt war. Und die Kollegen vor Ort haben deswegen verschiedene Programme gefahren, also zum einen den Kaninchenbesatz zu stärken, aber auch Luchse in Gefangenschaft zu züchten und dann freizulassen. Und dann gibt's noch den Kanada-Luchs und den Rotluchs auf dem amerikanischen Kontinent. Und den Luchs, den es hierzulande gibt bei uns, das ist der eurasische Luchs. Der erstreckt sich also über den gesamten europäischen Kontinent bis nach Asien und ist auch der größte Vertreter der Luchse.
Man nennt Luchse doch auch Pinselohren, oder? Gehe ich da richtig in der Annahme? Warum ist das so?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil so richtig geklärt ist es noch nicht, wieso diese Pinsel tatsächlich an den Ohren da dranhängen. Es gibt eigentlich zwei Erklärungen. Das eine ist, dass die Luchse dadurch besser hören sollen. Das finde ich aber die unplausibelste Erklärung. Wieso soll der Luchs nur, weil da Pinsel oben dranhängen, besser hören? Eine andere Erklärung ist, dass der Luchs damit die Windrichtung messen kann, beziehungsweise besser einschätzen kann. Und das hilft ihm natürlich auf der Jagd. Er ist ja so ein Lauerjäger, das heißt, er legt sich irgendwo hin und wartet, bis seine Beute vorbeikommt. Aber wenn er weiß, aus welcher Richtung der Wind kommt, würde ihm das natürlich helfen, die optimale Position herauszufinden. Genau. Oder vielleicht hat er die einfach nur, um besser Cassandras Musik lauschen zu können. Ich weiß es auch nicht genau. Es ist...
Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, Moritz, der Luchs hat in Spanien ein großes Problem mit dem Verkehr. Wie ist das hierzulande? Also was sind so die großen Bedrohungen des Luchses in Deutschland?
Der Verkehr spielt auch hier tatsächlich eine Rolle. Wir haben 140 Luchse in etwa in Deutschland und allein im letzten Jahr hat man 13 tote Luchse gefunden und 8 davon sind im Straßenverkehr zu Tode gekommen. Also das spielt auf jeden Fall auch hier eine Rolle. Und ehrlich gesagt kann man auch nur begrenzt etwas dagegen machen. Natürlich gibt es Grünbrücken, die man bauen kann, aber jetzt extra für Luchse Grünbrücken zu bauen, die haben ein unglaublich großes Streifgebiet. Das wird man also nicht flächendeckend hinbekommen. Die andere große Gefahr ist das Thema Wilderei, also illegale Tötung von Luchsen. Es gibt tatsächlich Menschen, die Luchse so abgrundtief hassen, offensichtlich, dass sie die Tiere umbringen, töten, obwohl sie streng geschützt sind. Da sind 6 oder 7 Fälle bekannt geworden und dann gibt es aber auch immer mal wieder Luchse, die verschwinden einfach. Wir beobachten die Luchse ja mit Fotofallen und weil die Luchse gepunktet sind, kann man also tatsächlich die Individuen erkennen. Und wenn man jetzt ein Individuum lange Zeit nachweist und auf einmal ist es dann nicht mehr da, dann ist das schon eigenartig, weil ein Luchs wird sein Territorium nicht freiwillig abgeben und abwandern. Insofern gibt es eine ganze Reihe an bestätigten getöteten Luchsen, aber eben auch eine Dunkelziffer. Und das große Problem ist eigentlich, dass keine dieser Fälle bislang aufgeklärt wurden. Es gibt häufig keine Zeugenaussagen, es gibt bei den Ermittlungsbehörden nicht genug Kapazität oder dem wird nicht genug Priorität eingeräumt, diesen Fällen nachzugehen. Und solange Wilderer ungestraft ihr Unwesen treiben dürfen, wird das eine Bedrohung für den Luchs bleiben.
Ja, ich finde, das macht immer wahnsinnig traurig, wenn man von solchen Geschichten hört, weil ich meine, wenn es einen Unfall gibt, dann ist das ärgerlich. Also wenn irgendwas mit dem Verkehr passiert, dann denkt man sich so, ja, schade, das ist schwierig zu verhindern. Aber solche Geschichten, wenn Menschen wirklich willentlich rausgehen und solche tollen Tiere töten, das ärgert einen wirklich stark. Cassandra, würdest du sagen, dass so eine, auch vielleicht so ein Ärger oder so ein Wut auch vielleicht für dich ein Antrieb ist, dass du herausgegangen bist und gesagt hast, du möchtest gerne mit dem WWF zusammenarbeiten und sagen, du willst dich generell für die Artenvielfalt einsetzen? Oder was steht so ein bisschen auch hinter deiner Motivation, dich für sowas öffentlich einzusetzen?
Also Wut nicht unbedingt. Natürlich wird man da schon wütend, wenn man solche Sachen hört. Das hat man dann auch leider im Bayerischen Wald so ein bisschen auch mitbekommen, eher was da passiert. Es ist tatsächlich bei mir eher Enttäuschung, dass die menschliche Spezies heutzutage immer noch auf solche Mittel mitgreift, anstatt sich zu informieren. Wir missbrauchen unsere eingebildeten Privilegien und geben das dann auch leider an unsere Kinder weiter. Und deswegen war das eher für mich der Grund, da mitzumachen und was heißt dagegen zu halten, einfach Leute zu informieren. Eigentlich aber auch vor allem Kinder, weil die von Natur aus einen ganz anderen Bezug haben zu anderen lebenden Wesen, bis wir das dann halt wieder versauen.
Ja, sehr schön. Und das finde ich auch was Wichtiges, weil auch wenn es immer wieder Themen gibt, auch hier im Podcast, immer wieder Themen gibt, die einen so ein bisschen frustrieren oder ärgern, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man dabei nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, alles ist so doof, die Menschen sind so schrecklich, sondern dass man Leute mit einer positiven Nachricht auch irgendwie erreicht und eben mit diesen Themen verbindet, denn ich glaube auch wirklich, dass nur so man auch wirklich die Leute dazu bekommt, zu sagen, okay, und jetzt müssen wir was machen und handeln. Und ja, was sind vielleicht für euch gerade nochmal Sachen, die ihr ganz gerne an die Zuhörer richten wollen würdet, wo ihr sagt, das können vielleicht die Menschen machen oder darüber sollten sie nachdenken oder das würdet ihr euch von denen wünschen, die jetzt diesen Podcast gehört haben?
Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, für sich klarzustellen, was einem wichtig ist, inwiefern man tatsächlich von sich aus was ändern könnte. Erstmal wirklich im Kopf oder in der Seele, im Herzen, wenn man so will. Ja, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, auch wenn wir immer wieder in anderen Maßen das Gegenteil beweisen. Es ist so einfach, die Natur oder sich selbst zu verletzen. Das haben wir jetzt auch, finde ich, oft genug gemacht. Und ich denke, es lohnt sich, den anscheinend schwierigeren Weg zu gehen oder herausfordernden Weg zu gehen. Einfach mal zu sagen, ein bisschen mit einem größeren Verständnis leben und leben lassen und einfach da mal sehen, was das wiederum für einen Dominoeffekt im positiven Sinn tatsächlich ergibt. Und vor allem auch, wie gesagt, also mir ist es einfach wichtig, was wir als Erwachsene und der nächsten Generation mitgeben oder auch übrig lassen. Und ich würde hoffen, dass es mehr Herz ist als Ignoranz.
Ja, Moritz, wie sieht's bei dir aktuell aus? Was sind die nächsten Schritte? Ich meine, auch aktuell sind viele Projekte ja leider auch durch die Covid-19-Pandemie enorm eingeschränkt. Wie sieht das aktuell mit deiner Lux-Arbeit aus? Was sind da so aktuell die Dinge, an denen du dran sitzt und was wird in naher Zukunft damit passieren?
Ja, im Bayerischen Wald bleibt die Lage interessant. Die Luchse haben sich dort jetzt über die letzten Jahre ganz gut entwickelt. Es gab ein bisschen Zeit zum Aufatmen. Wir hatten das Gefühl, die illegalen Tötungen sind zurückgegangen. Aber das müssen wir ganz genau beobachten. Wir wissen nicht, wie es da jetzt weitergeht. Da haben wir genau ein Auge drauf und da ist also weiterhin viel zu tun. Und im Pfälzerwald wird es jetzt total spannend zu beobachten, diese 20 Luchse, die da jetzt hingebracht wurden, wie entwickeln die sich denn? Also die ersten haben schon in den letzten Jahren tatsächlich Junge zur Welt gebracht. Da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut. Aber 20 Luchse und jetzt ein paar jungen Luchse, das ist noch nicht so viel. Und da sind wir einfach gespannt, wie geht das jetzt weiter. Ist auch super spannend, sich da einzelne Tiere anzugucken. Die sind ja alle besendet eben. Was machen die? Ein Luchs ist zum Beispiel bis nach Südfrankreich gelaufen. Der andere ist bis nach Baden-Württemberg gelaufen. Den haben wir wieder zurückgebracht, weil wir wollen die ja schon im Pfälzerwald halten. Also insofern, da gibt's viele Herausforderungen, die da auf uns beziehungsweise die Kollegen vor Ort warten. Und das begleiten wir natürlich mit. Und ja, ich freue mich einfach, wenn durch unseren Podcast ein paar mehr Leute wissen, dass es überhaupt Luchse in Deutschland gibt und vielleicht sich auch freuen, darauf in den Wald zu gehen, wo sie wissen, hier gibt's Luchse. Auch wenn man den nicht zu sehen bekommt, ich finde es einfach dieses Gefühl zu wissen, Mensch, hier gibt's Tiere, die lange Zeit ausgestorben waren, hier gibt's Wölfe in dem Wald, Luchse in dem Wald. Ich finde, das macht diesen Waldspaziergang, auch wenn man die Tiere gar nicht sieht, doch irgendwie ein Stück magisch.
Ja, finde ich eine super schöne Sache. Eine letzte Frage hätte ich noch. Warum heißt es jemandem etwas abluchsen?
Ja, abluchsen. Abluchsen hat nichts mit dem Luchs zu tun. Streberwissen, das ist westgermanisch und bedeutet sowas wie Leuka und das bedeutet wohl ziehen oder zerren. Also jemandem etwas abzerren, abziehen, eben abluchsen. Ja, hat aber nichts mit dem Luchs zu tun.
Dachte, die sind vielleicht besonders gute Diebe. Na gut, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit, eure beide Arbeit. Sehr, sehr wichtige, sehr, sehr schöne Arbeit, die ihr da leistet. Das finde ich toll, dass man so ein Thema auch mal von der kreativen, aber auch von der Naturschützerseite ausleuchten kann. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende von dieser Ausgabe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns und hören uns eigentlich viel eher in der nächsten Woche, in der nächsten Ausgabe Überleben. Und ich verrate euch jetzt noch ein privates Geheimnis von mir. Auf meiner linken Wade trage ich tatsächlich ein Luchs-Tattoo. Ob es ein iberischer oder kanadischer Luchs ist, weiß ich tatsächlich selber nicht. Aber jetzt wisst ihr mehr über mich und vielleicht verratet ihr mir auch irgendwann mal was über euch. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.